Herzlich willkommen zum neuesten Sustainable Podcast, heute mit Stefan aus Hamburg. Stefan aus Hamburg hat Sustainable Event Solutions im Angebot. Lieber Stefan, was können wir uns darunter vorstellen? Was ist das?
Also eigentlich buche ich Künstler und Stars, also international bekannte Stars für Veranstaltungen. Das ist mein Hauptjob, damit verdiene ich mein Geld und mache das für Festivals, Firmenveranstaltungen, alles, was man sich so vorstellen kann. Da ich aber gerne für nachhaltige Veranstaltungen arbeiten würde, hatte ich mir überlegt, das müsste ich halt eben dafür sorgen, dass die Veranstaltungen nachhaltiger sind, weil ich besorge halt zwar die Künstler, aber ich bin kein Veranstalter. Und dafür habe ich dann Sustainable Event Solutions gegründet. Also wir bieten sozusagen eine Plattform, wo nachhaltige Lieferantinnen ihre nachhaltigen Lösungen für Veranstaltungen sozusagen sichtbar machen können. Und das mache ich eben über diese Plattform. Es ist umsonst für die Leute, die sich eintragen, genauso für die, die es nutzen wollen. Es ist halt einfach ein Angebot, damit möglichst viele Veranstaltungen nachhaltig werden, dass man dort halt eben die Lösungen und die Lieferantinnen findet.
Das klingt ja alles erstmal total gut und erfreulich, dass da was gemacht wird, aber für mich oder für uns ist natürlich die Frage, wie oft passiert das schon? Also wie oft sind wirklich so Events, sind Veranstaltungen tatsächlich nachhaltig?
Also ich sag mal so, ich glaube, es gibt keine größere Veranstaltung, die nicht darüber nachdenkt und darüber redet. Aber wie viele es denn jetzt tatsächlich umsetzen, ja, da würde ich mal, sind wir bei 10%, keine Ahnung. Also es gibt jetzt so einige Initiativen, darf auch nicht alles in einen Pott werfen. Also bei Festivals passiert gerade eine ganze Menge. Da gibt es auch ein paar tolle Leuchtturmprojekte, ne? Wacken Open Air, Melt Festival und so, Tollwood Festival, Roskilde, Glastonbury. So, es gibt nachhaltige Veranstaltungen. Aber von der Masse her gesehen sind wir nicht dabei, dass alle Veranstaltungen plötzlich nachhaltig werden. Kommt ja noch hinzu, dass auch, wenn alle gleichzeitig nachhaltig werden wollen würden, wir gar nicht genug Lieferanten und Material hätten. So, ne? Das heißt, hier ist die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Nachfrage größer wird, dass mehr, sag ich mal, ne, nachhaltige Toiletten, die sind begrenzt. Ja, man müsste jetzt fürs nächste Jahr bestellen, damit genug nachhaltige Toiletten produziert werden. So, weil es gar nicht genug auf dem Markt gibt. Ja, das sind als ein Beispiel. So, ne? Das heißt, die Branche müsste richtig wollen und vom Reden ins Handeln kommen. Und das ist auch da, wo ich meine Rolle sehe.
Es gibt ja auch solche Bestimmungen, weiß ich, beim Film und so, wo auch zunehmend sowas gemacht wird, also zunehmend nachhaltig gearbeitet, nachhaltiges Catering und so weiter, nachhaltige Drehorte oder ähnliches. Und das finde ich ähnlich. Da passiert ja auch schon was. Es ist nicht immer zu sehen, ab und zu im Abspann vielleicht, was da irgendwo geschrieben steht. Es war irgendwie praktisch vielleicht klimaneutral und dann noch ein bisschen mehr und so weiter. Und es gab Öko-Catering. Aber ist das vergleichbar? Ist das sozusagen diese Filmbranche auch mit der Eventbranche vergleichbar? Sind die schon das weiter?
Das ist total spannend, weil die haben einen großen Vorteil. Es gibt keinen Film und keine Serie, die nicht gefördert wird. Also alles wird gefördert und man bekommt die Förderung nur, wenn man nachhaltig agiert. Thema erledigt. Geil, hätte ich auch gerne in unserer Branche. Ist aber bei uns leider nicht so. Unsere Veranstaltungen sind nicht alle gefördert und insofern haben wir diesen Flaschenhals nicht, der in dem Fall tatsächlich positiv zu bewerten ist. Das heißt, die ganzen RTLs und Sat.1 und wie sie alle heißen, die produzieren, also es gibt keine Produktion mehr sozusagen ohne Nachhaltigkeitsmanager. Jetzt natürlich die Frage, inwieweit ist jede Produktion jetzt auch nachhaltig umsetzbar? Aber zumindest haben Sie mal jemanden, der drauf guckt und es so nachhaltig wie möglich macht in dem Zusammenhang. Und das ist natürlich schon mal ein Riesenvorteil. Das fehlt in unserer Branche so auf diese Art und Weise. Der Druck ist so groß nicht da. Er muss sozusagen intrinsisch entstehen und da ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Was viele nicht verstehen oder noch nicht erkennen, ist die Wirtschaftlichkeit, die dahinter steckt. Ja? Also ich habe jetzt bei so vielen Firmen gesehen, wo wir direkt beteiligt waren oder ich das eben von anderen Experten gehört habe oder eben Seminaren eben mitbekommen habe, dass allein das Reingucken, das Hinschauen mit der Nachhaltigkeitsbrille sorgt auch dafür, dass es immer zu Qualitätssteigerung kommt, zur Kostenreduzierung kommt und es viele Vorteile eben entstehen dadurch, dass man einfach reinguckt. Ja, also wer seinen Impact, seinen negativen Impact misst, ja, mit Scope 1, 2, 3, ja, der wird Dinge entdecken, wo er Geld sparen kann. Ein Beispiel, wir haben das jetzt für eine Firma gemacht, Nachhaltigkeitsmanagement bzw. Abfallmanagement, die sparen 40.000 Euro pro Jahr alleine dadurch, dass man sich mal einmal mit der Sache beschäftigt hat. Ja. Die Umstellung auf Ökostrom ist natürlich jetzt durch diese extreme Situation, die sich ja jetzt auch gerade mal wieder ein bisschen beruhigt, aber bevor das Ding losging mit dem Krieg, die Energiekrise, konnten wir allein durch die Umstellung auf Ökostrom Strom sparen, ohne Energiemanagement. Das kam noch dazu. Ja? Oder ein anderes Beispiel, IKEA. IKEA hat jemanden mal reingucken lassen bei sich, bei einer Station, bei einer Destination dort, und die haben einfach festgestellt, so, an verschiedenen Tagen habt ihr unterschiedlich viel Waste. Wie kann das eigentlich sein? Sie haben mal geguckt und haben festgestellt, dass IKEA in diesem speziellen Ort jeden Tag gleich viel Essen hergestellt hat. Montag wie Samstag. Kann es sein, dass Samstag mehr Leute da sind als Montag? So, ne, so, das einfach mal hingucken. So, ne, und es ist teilweise wirklich so einfach. Man denkt immer, es ist so wahnsinnig kompliziert. Dabei sind bestimmte Dinge wirklich extrem einfach. Und unsere Branche, speziell jetzt die Entertainment- und Live-Entertainment-Geschichten, Events, haben halt die größten Emissionen bei dem Anreise der Gäste. Ja, jetzt kann man sagen, oh, soll ich dagegen machen? Ich kann ja nicht sagen, dass sie nicht kommen sollen und so. Ne? Ja, man kann es von der Seite aus sehen. Ne? Man kann es aber auch von der Seite sehen. Es gibt eigentlich nichts Billigeres und Einfacheres, weil bis zu 80-90% der Emissionen kommen aus diesem Bereich bei Großveranstaltungen. Jetzt könnte man ja sagen, geil, andere haben ganz andere Probleme. Wir haben ja nur ein Riesenproblem. Lasst uns das doch lösen, ja. Und das kann man tatsächlich lösen, indem man sehr gut mit dem Publikum kommuniziert und man sagt, diese Veranstaltung ist nachhaltig. Warum ist sie nachhaltig und wie kann ich als Gast Teil dieser Nachhaltigkeit werden und Teil der Lösung werden, indem ich möglichst CO2-frei anreise? Und es gibt diese und jene und jene und jene Möglichkeiten. ÖPNV ist im Ticket integriert und ne, alles, ne, wir geben dir alles, damit du das auch tatsächlich machen kannst und wir gemeinsam feiern können ohne schlechtes Gewissen. 90% der Emissionen können damit eingespart werden. Ja? Und nur mal so als Blick von außen, Liverpool haben als erste Stadt sich dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet und haben dann immer geguckt, was denn so geht. Ja? Und die haben sich unsere Branche angeguckt. Und die dachten nicht, oh, ist das kompliziert bei denen. Die sagen, oh, scheiße, ist das einfach bei denen. Wie? Nur die Anreise ist das Problem. Geil. Wer eine Lizenz in Liverpool haben will, für Veranstaltungen, für Festivals etc., muss CO2 einsparen mit bis 50%. Wer das nicht macht, kriegt keine Lizenz, Punkt aus, weil es so einfach ist. Weil sie sagen, du musst ja nur dafür sorgen, dass deine Gäste CO2-frei anreisen. So sind die verschiedenen Blickwinkel. Und die einen stöhnen, weil es angeblich so schwer ist und die anderen sagen, hahaha, ist das bei denen einfach, da haben andere ja ganz andere Probleme. Die müssen Autos entwickeln, die müssen Infrastruktur aufbauen. Ihr müsst ja gar nichts machen, ihr habt die Lösungen ja. Ja, und von daher würde ich sagen, Nachhaltigkeit ist im Detail wirklich kompliziert, aber Anfang und einen ganz großen Batzen, ne, also sag mal so, die letzten 10% sind wirklich kompliziert und da können wir uns mit Wissenschaftlern die Köpfe einschlagen darüber, was der richtige Weg ist. Ja, aber lasst uns doch über die 90% reden und die in den Griff kriegen und das geht relativ einfach.
Ihr stellt ja diese einzigartige Plattform zur Verfügung. Vielleicht kannst du noch mal genauer erklären, wie es denn funktioniert, wenn man sich registriert hat. Und wie man da vergleichen kann und wie funktioniert das ganze System denn?
Ist kein richtiges System, ist einfach wirklich relativ einfach gehalten. Also wer mitmachen will, muss sich erklären, inwieweit seine, was er überhaupt macht, also was bietest du an, inwiefern ist deine Firma nachhaltig, inwiefern ist dein Produkt nachhaltig. Ja? Und wer das beantworten kann und belegen kann, kann sich dort umsonst eintragen. So, und jetzt kann jeder Veranstalter dahin rennen und sagen, ich suche einen nachhaltigen Caterer, ich suche eine nachhaltige Logistik, ich suche eine nachhaltige, keine Ahnung, Aufbau, ich brauche Technik, ich brauche dies oder ich brauche jenes und das in möglichst nachhaltig und das in möglichst lokal. So, ja, und das kannst du dann halt dort finden. So, ne? Aber muss auch sagen, da stehen natürlich nicht alle drin, da stehen nur die drin, die sich eintragen. Ja, ich habe ein paar voreingetragen, es gibt so einige Locations, Hotels, Caterer, die sich haben zertifizieren lassen, die kann ich dann halt dort eintragen, weil ich dann weiß, dass sie zertifiziert sind und dass das, ne, und ich nehme jetzt auch nicht jedes Zertifikat, also wer jetzt EMAS hat oder eine ISO-Zertifizierung oder ne, die größeren Zertifizierungen, da habe ich einige selbst eingetragen. und die anderen haben sich eben selbst eingetragen, aber wer sich nicht einträgt, trägt sich halt nicht ein. Wer Interesse hat oder Fragen hat oder Lösungen braucht, kann sich auch gerne bei mir melden. Also wenn es darum geht, jetzt individuell jemandem dann zu helfen und dann tatsächlich die passenden Partner zur Verfügung zu stellen, das kann ich eben leisten, weil ich halt natürlich noch viel mehr kenne und weiß, was geht, als das, was in der Datenbank ist. So, ne? Ich kann ja die Leute nicht zwingen, sich da einzutragen. Insofern, wer Beratung braucht, und das aber auch, ich mache das aber auch nur im Eventbereich und ich bin auch keine Beratungsfirma in dem Sinne. Was ich mache, ich sehe mich halt eher als Sparringspartner. Hat jemand ein Problem, dem helfe ich. So, ja. Ich bin jetzt keine Agentur, die sagt, ne, ich mache jetzt eine Analyse und für die Analyse nehme ich dir mal 15.000 Euro ab und dann schauen wir mal, ob ich dich irgendwie nachhaltiger kriege oder so. Ne? Ich sehe auch nicht, gerade in unserem Bereich, wir haben sehr viele kleine Firmen, ne? Die werden sich auch alle keinen Nachhaltigkeitsmanager da engagieren. Wo soll das Geld herkommen? Ne? Das wird immer auf einer gewissen Art und Weise funktionieren, dass sich die Leute halt, wenn sie schlau sind, sich ein Nachhaltigkeitsmanagement besorgen, wenn sie eine gewisse Größe haben und die anderen werden sich versuchen, irgendwie durchzuwursteln. Und für alle will ich eine Lösung haben. Ja? Und deswegen habe ich den Sustainability Rider entwickelt. Das ist der komprimierteste Leitfaden für die Branche. Mit dem kann jeder nachhaltige Events umsetzen. So wirklich jeder. Im Endeffekt, die Checkliste geht auf 2 Seiten. Die Bundesregierung hat einen sehr, sehr guten Leitfaden, der hat 100 Seiten und liest keiner. Der ist aber wirklich gut, kann ich wirklich jedem empfehlen. Aber wer nicht schafft, die 100 Seiten zu lesen, kann auch meinen nehmen. Der ist von ISO und EMAS-Experten überarbeitet, wurde auch von einer Expertin, die sich mit den SDGs beschäftigt, wurde halt auch bestätigt, dass der auf 15 der 17 Ziele einzahlt. Das Ding hat Hand und Fuß. Das ist wirklich eine gute Sache und eine einfache Sache. Die Sache ist auch umsonst, kann man sich runterladen bei Sustainable Event Solutions und kann jeder wirklich nutzen. Auch da sind sozusagen die groben 13 Handlungsfelder und verschiedene Tipps sind damit inkludiert. Aber natürlich, wenn es um die individuellen Geschichten geht, die bei jedem Firma ja unterschiedlich sind, ja, der eine hat kein Problem mit Travel Management, weil er vielleicht nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist und der andere hat 500 Mitarbeiter, die fahren alle durch die Gegend und dann müsste man halt dann schon irgendwie ein Travel Management haben, so wie bewerte ich eigentlich, fahre ich dahin und warum fahre ich zum Kunden, also geht das auch vielleicht irgendwie online oder sowas, wenn ich fahre, wie fahre ich, fliege ich, nehme ich die Bahn, das Fahrrad, wie auch immer. Also welche Hierarchien habe ich da und wer bestimmt überhaupt, wer da irgendwie vorgeht oder beschließt, wie man dann halt anreist. Das sind alles Dinge, die müssen individuell mit den Leuten halt eben durchgegangen werden und Lösungen gefunden werden. Ne? Ich habe das jetzt letztens mit der Eventabteilung von Siemens gehabt. Da haben wir so einen Workshop gemacht und so eine Keynote hatte ich dort. Und da habe ich dann halt, und das finde ich das Spannendste an der ganzen Geschichte und zeigt auch, die Reaktionen zeigen auch, dass das gut funktioniert, dass man dann mit den Leuten spricht, die tatsächlich an bestimmten Dingen arbeiten. Ja? Also wenn zum Beispiel jemand zuständig ist für, von ihm wird erwartet, dass er der Kreative ist und den heißesten Scheiß da irgendwie macht. So, ne? Der hat nicht den Auftrag, den heißesten Scheiß unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit zu machen. So, ne? Das fehlt. Ja, also das, ne, wenn man immer nur an ihn herantritt und dann sozusagen im Nachhinein irgendwie versucht wird, das möglichst grün zu machen, dann ist die Sache immer noch nicht nachhaltig. Ja, du musst es vom Anfang an machen. Ja? Das heißt, alle, die Teil des Ganzen sind, müssen wissen, wie sie in ihrem Bereich möglichst nachhaltig agieren. Und das sind eigentlich, also diese Keynotes, die ich halte, finde ich ja auch jetzt nicht, will ich ja nicht schlecht reden, ja, aber dass alle da nicken und sagen, ja, man müsste es eigentlich tun, wäre es schön, wenn man es gemacht hätte, ach, eigentlich wäre es toll, wenn wir sowas machen würden, ja. Die machen am nächsten Tag genau das, was sie davor die Jahre auch gemacht haben, ja. Vielleicht mit ein bisschen mehr schlechtem Gewissen. Das ist nicht, was ich will. Ja, ich will, dass sie es anders machen. Und die Frage ist eben, wie kommt man vom Reden ins Handeln? Und das, finde ich, klappt am besten, wenn man sich mit den Leuten unterhält, die Arbeit machen. Wenn ich denen sage, was sie zu tun haben, bekomme ich 2 Millionen Gründe, warum das nicht klappt. Hast ja keine Ahnung und du kennst meinen Kunden ja gar nicht und du weißt gar nicht, wie das in der Meinung ist. Ach, das geht da alles gar nicht. Und darüber hast du doch noch nie nachgedacht. Ne? Rede ich mit demjenigen, was sein Problem ist, und kann ihm erklären, das könntest du auf diese Art und Weise aber auch nachhaltig machen, dann geht es plötzlich los. Warum habe ich schon immer gemacht? Ach, echt so einfach? So, ja, dann kommen diese Dinger. Ne? Und dann bekommst du praktisch eine intrinsische Motivation von den Leuten, weil sie erkennen, ach du Scheiße, es geht ja doch. Ja? Oder ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das gleich machen können. So, ne? Und das finde ich, das ist der Part, der mir am meisten Spaß macht, weil du einfach bei den Leuten das Licht anklipst. Ne? Und das macht einfach irre Spaß und ist einfach in diesem Austausch sehr erquickend und teilweise eben auch, wenn Leute mit Sachen auf mich zukommen, wo ich keine Lösung habe, freue ich mich ehrlich gesagt auch. Dann habe ich wieder was, wo ich mich mit beschäftigen kann und sagen kann, wie knacke ich die Nuss?
Du brennst ja so richtig fürs Thema. Also ich habe auch mal das Gefühl, wir auch, aber du brennst da richtig fürs Thema. Also gibt es denn irgendwie so ein, gab es irgendwie so einen Startpunkt, wo du gesagt hast, das hat mich so inspiriert, hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt stehe. Ich habe es vielleicht früher anders gemacht, das ist jetzt eine Unterstellung, oder ich war immer schon so. Wie bist denn du dazu gekommen überhaupt, dass du sagst, okay, Events können auch nachhaltig stattfinden?
Naja, wenn man jetzt anfängt, darüber nachzudenken, wie es grundsätzlich angefangen hat, dann war es wahrscheinlich der Grundschullehrer. Grüße an Herrn Vogt, der weiß ich nicht, ob der noch lebt, aber auf jeden Fall, der hat die Grundlage bei mir persönlich gelegt. Ja? Dann war ich halt irgendwann der Ilko und lief halt so rum und so. Aber alles jetzt ohne, das waren ja da ja auch noch die 80er und 90er und so, wo man ja irgendwie dann auch ganz andere Dinge im Kopf hatte. Die Anlage war halt da. Die Frage ist tatsächlich für mich gewesen, als ich mich selbstständig gemacht habe, als Angestellter bist du halt angestellt, dann bist du privat so drauf, aber die Firma ist die Firma und ne, also und die Firma hatte nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Also, ne, also so, dann habe ich mir noch gedacht, naja, du machst halt Musik und so, ist jetzt nicht das Allerschlimmste, ne? Du brauchst ja keine Atombomben oder sowas, nachhaltig war es halt nicht. So, ne? Und dann, als ich meine eigene Firma gegründet habe, war dann schon klar, das will ich jetzt möglichst nachhaltig machen. Und dann kam tatsächlich die Frage, wie denn nu? Wie macht man das denn? Und dann habe ich für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gearbeitet und habe halt gesehen, wie viele Firmen tatsächlich Nachhaltigkeit zum Kern ihrer Firma machen. Ja, also das ist nicht irgendwie, wir machen es ein bisschen weniger schlecht, sondern wir machen es richtig gut mit einem positiven Impact und so weiter. Und das fand ich halt eben spannend. Und da war dann halt für mich eben klar, das will ich auch hinkriegen. Ne? Und dann war aber eben auch für mich sehr schnell klar, ich konnte mich als Firma sehr gut und easy, ich bin eine Beratungsfirma, ja. Also ich habe keinen negativen, ich habe keine eigenen Fahrzeuge, wegen mir fliegt keiner. So, ne? Also die Verträge werden direkt, ne, Veranstalter mit Künstler, also das ist alles sehr eindeutig geregelt, dass mein negativer Impact relativ gering ist. Und wenn ich, ne, und als ich den reduziert habe, habt ihr ja auch nicht plötzlich irgendwas gemerkt. Weil das war halt einfach zu wenig. So, jetzt ist die Frage, wie kann man es dafür sorgen, dass die Branche weniger CO2 in die Luft ballert, ja? Und das ist halt die größere Nuss. Und an der arbeite ich halt tatsächlich, die ganze Veranstaltungswirtschaft zu transformieren. Und da bekommt man ordentlich Gegenwind und das finden auch nicht alle gut. Und die Branche nennt sich innovativ, flexibel, kreativ und sonst irgendwie, aber in dem Punkt ist es definitiv nicht. So. Und da immer wieder Ansatzpunkte zu finden und nicht aufzugeben und die Frustration, die da auch entsteht, auszuhalten, das ist schon etwas, wo ich da auch dran zu knacken habe hier und da. Ne?
Du hast schon so ein Stichwort geliefert jetzt mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Das habe ich jetzt kürzlich, glaube ich, eher zufällig mitbekommen, aber dass es auf einmal ganz viele neue Kategorien gibt bei diesem Nachhaltigkeitspreis, ja. Dass der viel, viel größer wird jetzt als in der Vergangenheit. Und das würde ich konkret für mich mal die Frage, ist das positiv zu bewerten, weil es so viele gibt, weil es aber immer so viele Kategorien gibt? Oder ist das vielleicht auch sogar so ein bisschen eine Verwässerung des Preises? Also früher gab es ja wenige, jetzt gibt es auf einmal ganz viele und ganz viele Kategorien. Ist das positiv? Also wie schätzt du das ein?
Ich begrenze mich ja sehr auf die Eventbranche, ne? Und ich bin auch nicht der Nachhaltigkeitspreis, sondern ich kümmere mich dort um das Thema, die Stars dahin zu holen, das Live-Entertainment-Konzept. Das heißt, ich bin da nicht der Richtige, mit dem man darüber sprechen sollte. Meine persönliche Meinung dazu ist genau, dass es eben genau diese Gefahr gibt. Also es gibt einerseits, also damit, glaube ich, die Grundidee, wenn ich das richtig verstanden habe, ist sozusagen weg von den paar Leuchttürmen, die es gibt, hin zu zeigen, dass da viel mehr ist und dass wir halt wegkommen von den paar Leuten, sondern dass das hin zum Standard, zur Normalität Und man einfach auch zeigt, ne, hier aus so und so viel Branchen sind jetzt die 100 Leute, die hier nachhaltig agieren, auf der Bühne und zeigen, dass es geht. Ja, das ist vielleicht ein anderes Bild als hier sind die drei, die es geschafft haben oder so. Ne? Und ehrlich gesagt geht es mir, also obwohl ich das auch schwierig finde, also ich finde es gleichzeitig auch verwässernd. So, jetzt ist natürlich, es ist aber immer so, dass ja so eine Veränderung sich leider erst am Ende zeigt, ob es aufgeht oder nicht. Ja, ich kann den Ansatz tatsächlich verstehen, weil es mir, wo ich es schwierig finde, ähnlich geht. Also in der Kommunikation auch. Ne? Also es geht darum, positive Botschaften zu senden. Und wenn ich jetzt sehe, wie der Nachhaltigkeitspreis angefangen hat, ganz am Anfang war ich ja nicht mehr dabei, aber seitdem, ich bin mittlerweile seit 10 Jahren dabei, sieht man halt so eine Entwicklung. Und am Anfang, als ich da war, hatten wir das Ziel, das Thema in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. So, ne? Das Thema in die Mitte irgendwo, ja, und mittlerweile gibt es nichts Wichtigeres mehr. Es handeln ja aber immer noch nicht alle. So, ne? Aber die Frage ist, wie bekommt man denn so eine Welle hin? Ja, also wie bekommt man es denn hin, dass wir alle anfangen, darüber nachzudenken, dass das normal sein sollte, dass wir nachhaltig, dass es nicht preiswürdig ist, dass man irgendwie kein Vollarsch ist, dass die Welt in Flammen setzt, sondern dass man nachhaltig agiert, ja. So, und ich weiß nicht, ob man dann denjenigen, der sich so verhält, dass er niemanden zerstört, unbedingt einen Preis in die Hand drücken muss, so, jetzt so, ne? Das sollte nicht so, ne? Und von daher verstehe ich diesen Switch, ob der jetzt der richtige Zeitpunkt ist, kann man alles diskutieren, aber ich verstehe den Ansatz, weil mir geht es in meiner Branche nämlich genauso, wir müssen alle ins Handeln kommen, ja, und mir geht es nicht darum, dass es drei Leute gibt, die es perfekt machen, ich will Millionen, die es halb gut machen, so, ja, wie gesagt, halb gut heißt bei uns 90% CO2 einsparen. So, ne? Bitte alle halb. Reicht. Ja? Macht für mich aus drei Sachen. Ich kann mir drei anrufen, jedes Festival mindestens 50% CO2 einsparen. Kann aber auch jeder, das kann nicht nur ich. Und wie wäre es, wenn wir das tun würden? Ne? Also ein Beispiel, was ich immer so krass finde. Eine Location hat circa 800 Tonnen CO2 im Jahr. Nur weil die mit Ökostrom arbeiten, sparen die 500 Tonnen CO2 ein. 500 Tonnen, ein Anruf. Wieso kriegen wir das nicht alle hin? Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Leute zu Hause überhaupt Ökostrom haben oder in den Hallen. Ja? Und wie kann es sein, dass nicht alle Ökostrom haben? Also wie kann es sein? Ich verstehe es nicht. Ja? Die Diskussion, in Hamburg hat Ökostrom, stellt Ökostrom her und wir haben nicht in allen Locations Ökostrom. Und wie kann es angesichts dieser Katastrophen, ich meine, dieses Jahr ist ja das Jahr der Katastrophen, ich finde es schon immer so, aber dieses Jahr, man kommt ja gar nicht mehr hinterher am Aufzählen. So, ne? Wie kann man angesichts dessen keinen Ökostrom haben? Es geht mir in den Kopf nicht rein. Ein Anruf. Ja, also ich meine, man kann vieles diskutieren, aber das, finde ich, sollte selbstverständlich sein. Und diese Selbstverständlichkeit würde ich gerne mehr in die Gesellschaft tragen. Und dazu kann halt eben die Eventbranche eine ganze Menge zu beitragen. Also warum haben, also sagen wir mal andersherum, wie viele Locations haben eine Wärmepumpe? Ich habe bei meinem Rumfragen nicht gehört von wegen, es ist schwierig und dies und jenes, sondern ich höre immer nur, keine Ahnung. Es weiß keiner. Keiner hat eine. Warum eigentlich nicht? Ja, die Regierung will, dass wir alle Wärmepumpen haben. Wieso haben dann die Länder und die Kommunen keine Wärmepumpen? So, es ist doch verrückt. So, ja, weil wenn wir alle Wärmepumpen hätten, also wenn die Lanxess-Arena oder hier die O2-Arena Wärmepumpe hätte, wer will dagegen andiskutieren, dass das dann zu Hause nicht geht? Ja, also das heißt, wir haben eine auch wirtschaftlich gesehen haben wir ein riesiges Potenzial in unserer Branche, Nachhaltigkeit normal zu machen, Nachhaltigkeit cool zu machen. Wir erreichen Millionen von Menschen jedes Jahr. Es gibt auch wissenschaftlich bewiesen nichts, was Menschen mehr beeinflusst in ihrem Verhalten als ein Live-Erlebnis. Und Wie wäre es, wenn wir das einfach tun würden? Und wie wäre es, wenn die Regierung das erkennen würde und uns die Millionen gibt, statt irgendwelche Banner in das Internet zu kleben, dass wir helfen, das umzusetzen? Dazu gehört aber auch eine Branche, die weiß, dass sie es kann und es einfach auch mal tut. Ja, also da sind so ein paar Sachen, die sich aufeinander zubewegen sollten. Und das geht besser in Masse als mit drei Leuchttürmen. So, ne? Ich finde klasse, dass Wacken, Open Air und Tollwood und so, dass die es alle machen, aber es müssen alle machen. Und die Frage ist auch, letztens habe ich mir die Frage gestellt worden, wird es dann weniger Veranstaltungen geben? Ich bin mir da nicht so sicher. In erster Instanz würde ich sagen, es sollte vielleicht weniger Veranstaltungen geben. Also alle die, die nicht nachhaltig sind, sollten vielleicht einfach nicht geben. Dadurch würde sich sehr schnell das ändern und es gäbe nur noch nachhaltige Veranstaltungen. Und die würden wahrscheinlich sogar wieder mehr werden, als wir jetzt haben. Weil, wenn man erkennt, zum Beispiel, dass jedes Produkt, was sich präsentieren will und in einen Markt will, will vielleicht in Zukunft nicht präsentiert werden mit einer Umweltsauerei. Sind Events aber keine Umweltsauerei, sondern haben einen positiven Impact, ich meine jetzt mal die Coldplay-Tour, ja, da stehen jetzt 5 Millionen Bäume. So, wenn nach jedem Konzert so viele Bäume da stehen würden, wie Leute Tickets gekauft haben, wäre das wahrscheinlich in Deutschland, sehe es anders aus. Und das sind alles so Dinge, die auf der Hand liegen, die machbar sind, die ja auch manche machen. Die Frage ist, warum machen das nicht alle? So, ne? Und wie kriegt man sie dazu, dass das alle machen? So, und ja, daran arbeite ich und das Potenzial ist riesig und ich hoffe, es erkennen mehr als die paar Leute, die es bis jetzt erkannt haben.
Du arbeitest ja auch mit sehr vielen internationalen KünstlerInnen zusammen. Würdest du sagen, dass auch bei den KünstlerInnen die Nachhaltigkeit an Relevanz gewinnt in letzter Zeit?
Absolut. Aber der Haken ist, die sind ja jetzt keine Nachhaltigkeitsmanager, ne? Die sind ja jetzt Künstler, ne? So, und jetzt kommt ein Künstler und sagt so, das ist eine geile Idee und so, finde ich gut. Liebes Team, ich hätte gerne eine nachhaltige Tour. Können wir das machen? Nein! Okay, scheiße. Ungefähr so läuft's. So, die Sache ist sehr schnell beendet, wenn man nicht Billie Eilish heißt, wenn man nicht Pearl Jam heißt, wenn man nicht Coldplay heißt. Und Coldplay haben mehrere Nachhaltigkeitsmanager, haben ein riesen Team engagiert. Das ist, kann sich erstens nicht jeder leisten. Und warum muss ich Spezialisten einkaufen? Warum kann das die Branche nicht? Ja, also warum muss ich einen Spezialisten einkaufen, der auf den Strom achtet? Warum wissen die Techniker nicht, wie viel Strom durch die Anlagen laufen? Sie wissen es nicht. Frag mal jemanden, wie viel Strom da rumläuft. Keine Ahnung, zahlt ja der Kunde. Ja, es wird nicht mal gemessen. So, und das muss sich halt einfach ändern. Also ich will, dass in Zukunft eine Band ihren Technical Rider, meinen Sustainability Rider mitschickt und anschließend ihre Stromlast schickt und sagt, pass auf, hier ist meine Show, das wird passieren. Den Strom hätten wir gerne in Ökostrom. Seid vorbereitet. Wir kommen nächste Woche. Ja, die Leute wüssten nicht mehr, was sie damit tun sollen. Ja, dann gibt es wahnsinnig viel Einsparpotenzial. Also Batterien. Ja, also aktuell ist ja so, dass dann halt wir wissen nicht, wie viel Strom wann, wie, wo durchläuft, warum auch immer. Aber wir wissen, wir haben tierische Stromspitzen. Und die Stromspitzen sorgen dafür, dass du richtig dicke Kabel brauchst und richtig dicke Stromanschlüsse, um zu verhindern, dass so eine Bühne ausgeht, weil du mit der Spitze leider irgendeinen FI-Schalter gecrasht hast und dadurch wupp alles ausgeht. So. Das heißt, die Stromunternehmen lassen sich das gut bezahlen, dass du da einen riesen Stromanschluss hast. Der kostet Unsummen. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das verhindern? Naja, du schaltest eine Batterie dazwischen, damit fängst du die Stromspitzen ab. Das heißt, du kommst gar nicht in die Bereiche, in die du bekommen würdest. Das heißt, du kannst einen viel kleineren Stromanschluss nutzen und Geld sparen. Jetzt gibt es noch nicht genug Batterien, leider, in der Größenordnung, aber es gibt sie. Und es wird gerade an einer Batterie gebaut, die ich total geil finde. Die ist sozusagen auch für stationär gedacht, also nicht für Autos. Die ist für Stromunternehmen gedacht, weil wir haben ja das Problem mit den Stromlasten, ne? Das ist dann halt mal so viel und dann mal so wenig. Und das ist ja alles so ein bisschen kompliziert. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine riesen Batterie überall, um das eben auszugleichen. Ne? So. Und diese Batterien, die sind stackable, sind unglaublich, haben eine unglaublich hohe Kapazität, sind organisch, also nicht ohne Lithium, ohne Kobalt, ohne alles, ja, sind ist ein Fluid irgendwie, das kannst du sogar auslaufen lassen, das kannst du in Naturschutzgebiet hinstellen, das Ding brennt nicht, ja, das ist die Zukunft. Warum lese ich davon Und warum stehen nicht alle Locations an dieser Firma am Tor und sagen, das Ding will ich haben, sobald es fertig ist, gib mir 10 Stück davon, ich will die alle haben. Warum ist das nicht so? Warum ist es so, dass die das an den Markt bringen müssen und irgendwie Kooperationspartner brauchen? Warum ist nicht die Bundesregierung da und sagt, Alter, das ist so geil. Ja, das ist die Zukunftstechnologie, das machen wir jetzt, das geht jetzt nicht nach China, das machen wir jetzt. So, ne? Ich verstehe es nicht. Ja, also wir brauchen es, alle reden darüber, wir haben es nicht, wir haben es nicht. Da baut eine deutsche Firma diese Dinger, ja, und ist nicht wie BioNTech in allen Zeitungen. Ich verstehe es nicht. Ja, und das sind so Sachen, wo ich denke, wir müssen ins Umdenken kommen. Wir müssen umdenken von, ja, weniger schlecht sein wäre dann ganz gut. Vielleicht haben wir irgendwo ein bisschen CO2, was wir wegtun können, ohne dass wir dafür bezahlen müssen und so. Vielleicht können wir auch irgendwie verstecken. Vielleicht können wir es betrügen. Wir machen das vielleicht so wie VW oder so. Auch eine geile Idee. Hat ja auch super geklappt. Das ist das verkehrte Denken. Wir müssen umdenken. Weg von, ich meine, das ist richtig, CO2 zu mindern, ja. Aber das ist nicht das Ziel. Das ist normal. Ja, das Ziel ist, einen positiven Impact zu erzeugen. Ja, und da helfen die SDGs, da kommt man, ne, Biodiversität unterstützen. Wir kommen aus dieser Nummer, in der wir gerade stecken, nicht raus, indem wir ein bisschen weniger scheiße sind. Ja, das funktioniert nicht. Wir müssen gut werden, wir müssen Handprint haben. So, ja. Und das geht, wir können ja froh sein in unserer Branche, dass das geht. Also die Autoindustrie wird immer nur weniger scheiße sein. Ja, die werden nicht mit dem Auto fahren und da wird nicht ein positiver Impact aus dem Auspuff rauskommen. Das passiert nicht. Ja. Wir als Branche können aber den negativen Impact so weit minimieren, dass wir meinetwegen nur noch 10% an unvermeidbaren CO2-Emissionen dann halt meinetwegen kompensieren und sonst irgendwie. Und dann pflanzen wir die Millionen von Bäume und unterstützen die Biodiversität und Diversität auf Bühnen. Und ja, also das ist dann der positive Impact. Wir unterstützen die Gesellschaft und wir sorgen dafür, dass wir einen positiven Impact auf Natur, auf Gesellschaft und natürlich auch auf die Wirtschaft haben. Ja, das ist das, wo wir hin müssen. Das ist das Umdenken. Ja, und dann kommt man eben auch nicht nur auf diese Ideen, ein bisschen was hier und da zu machen, sondern tatsächlich auch an Businesslösungen interessiert zu sein, die ja da sind. Die Lösungen sind ja, wie gesagt, da. Ich verstehe nicht, warum wir nicht mehr Firmen haben, die in Batterien investieren, warum wir nicht mehr Techniker in unserer Branche haben, die sich mit der Technik auskennen. Coldplay zeigen, dass es funktioniert. Billie Eilish hat jetzt letztens eine Batterie angeschleppt zum Lollapalooza-Festival. Ja, finde ich ja gut, dass sie zeigt, dass es geht. Warum muss eine Künstlerin eine Batterie anschleppen? Warum sind die nicht da? Es ist doch verrückt, wie wir das momentan machen. Wieso muss eine Künstlerin das für die Branche den Job erledigen? Das ist die Aufgabe von der Branche. Ja, dass die Leute feiern können ohne schlechtes Gewissen und dass ein Künstler anreisen kann. Und das sind wir beim nächsten Elefanten in der ganzen Geschichte. Wo ist verdammt nochmal die Ölindustrie? Es gibt Neste, das war mal früher eine komplette Arschloch-Ölindustrie. Und die haben sich komplett gewandelt zu einer, gehören dort zu den 10 nachhaltigsten Unternehmen der Welt und stellen jetzt nachhaltige, also SAF, dieses Sustainable Aviation Fuel her, sagen wir jetzt E-Fuels in der Form, damit geflogen werden kann, CO2-frei. Die Technik gibt's. Coldplay haben sie gekauft für ihre Flüge. Warum ist es nicht grundsätzlich da? Warum nutzen wir diese Übergewinne von diesen Industrie nicht dafür, dass das da investiert wird? Nee, die buddeln weiter nach Öl und Gas. Ja, die zerstören unsere Zukunft. Die zerstören die Umwelt mit den Übergewinnen, die sie an uns verdienen. Ja, es ist echt krank. Ja, unsere Branche ist halt komplett abhängig von der Anreise der Gäste, von der Logistik. Ja, wieso kriegen wir das nicht dekarbonisiert? Wieso müssen wir das schlechte Gewissen haben als Branche? Ich will damit nicht sagen, dass wir kein schlechtes Gewissen haben sollten. Wir sollten es halt so gut wie möglich machen. Aber die Frage ist doch wirklich, warum gibt es nicht mehr E-Autos schon länger? Warum gibt es nicht Flüge, die dekarbonisiert sind? Und wieso können wir nicht eine Schiffstransporte hinkriegen, die kein CO2 in die Luft pusten? Ja, und das sind so die Dinge, wo wir einfach auch als Branche uns zusammentun müssten, um aufzustehen und den Elefanten zu benennen und auch dafür zu sorgen, dass da auch der Druck in die richtige Stelle kommt, weil wir bekommen einen Druck ab, den wir gar nicht lösen können. Ich stelle weder Flugzeuge her, noch Biokerosin, noch sonst irgendetwas. Ich buche Künstler, ja, und meine Kunden machen Veranstaltungen. Das sind alles keine Wissenschaftler, die machen Veranstaltungen, ja. Die können nur das nutzen, was da ist. So, warum ist es nicht da? Die Lösungen sind ja da, sie sind nur nicht in der Masse verfügbar.
Also ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt so zuhöre, dass es vielleicht doch viel auch Unwissenheit ist, dass es viele nicht wissen, was es gibt und das aus dem Grund nicht nutzen, weil wenn du sagst, also Locations können so viel CO2 einsparen, wenn sie einfach umstellen auf Ökostrom, das machen ja viele Privatpersonen, das schafft ja fast jeder mittlerweile, weil es natürlich auch die Seiten dafür gibt, die Portale und so weiter und auch für andere Tarife, das geht kinderleicht. Ich hab das wirklich das Gefühl, wenn ich dir so zuhöre, dass so einige Personen, ich habe den Podcast noch nie genannt, aber ich höre natürlich gern von Olli und Jan sanft und sorgfältig, dass es genug KünstlerInnen gäbe, die vielleicht sowas nutzen würden, also nachhaltige Energie oder diese Batterien, die du jetzt auch genannt hast, aber dass wir auch gar nicht kennen. Und das finde ich so schade, dass einfach vieles gar nicht so bekannt ist. Und wir uns dann oft natürlich im Kreis drin, auch mit anderen tollen Podcasts, die wir schon geführt haben hier, und dann denken, es gibt eine nachhaltige Telefonfirma wie WeTel. Ne? Es gibt vieles, was schon da ist, was wir sozusagen auch, was wir machen können. Wir hatten ja zuletzt potenziell einen Good Balancer oder Silberzebra jetzt im Podcast, die Gemeinwohlbilanzen machen, also ja, eine Software dafür, kinderleicht und so weiter, aber viele sind einfach unwissend, wissen nicht, was sie machen sollen und bevor sie irgendwas machen, machen sie gar nichts und stellen
ja, das ist ein bisschen die Problematik mit dem Greenwashing, ne? Ich finde, Greenwashing ist die Pest und wird auch leider zu viel gemacht. Mittlerweile werden ja die es machen, auch verklagt, ist ja auch richtig und gut so. Da wird jetzt auch nochmal eine große Änderung kommen durch die EU, dieses Green Claiming Direktive, die da jetzt ja ansteht, die ist ja wirklich krass und auch, finde ich, gut so. Das heißt aber eben auch, dass dann halt noch mehr Leute Angst haben werden, irgendetwas zu machen. Und da bin ich wieder bei dem Unterschied mit dem Reden und mit dem Machen, ne? Also mach doch einfach und halt die Klappe. Du musst doch nicht erstmal sagen, ich bin der nachhaltigste Hecht auf Erden und dann nichts tun. So, mach doch mal andersrum. Mach doch mal richtig was und dann spar dir das Sabbeln. vielleicht versuchst du eher Leute dazu zu animieren, mitzumachen, als zu sagen, ich habe es gelöst oder sonst irgendwie. Das ist dann vielleicht die bessere Taktik. Es ist ja, wie gesagt, auch ein längerer Weg und du bist als Location abhängig davon, dass seine Gäste entsprechend anreisen. Und wie gesagt, bei den Künstlern sehe ich das halt einen großen Unterschied. Also auch Künstler, die sitzen im Studio, machen Musik und denken über alles Mögliche nach, denken vielleicht auch über die Welt nach und über Nachhaltigkeit und so, sind aber kein Techniker, sind auch kein Truckdriver und sie stellen auch die Firmen nicht her und sie, ne, genauso wie ich stelle keine Flugzeuge her und die stellen auch keine Autos her und die stellen auch keine Technik her. Die gehen auf Tour. So, und die brauchen Lieferanten, die liefern können. Jetzt könnte man sagen, okay, mittlerweile würde ich sagen, naja, jetzt könntest du dich natürlich umhören, ob es nie einen Lieferanten gibt, der das nachhaltig machen kann. So, ne? Und dann achtest du von mir aus auf Zertifikate. Jetzt sage ich mal hier mit die größten Technikfirmen in Deutschland, mit der Pool Group, mit Citizen Phi, mit BTLX, die haben alle ihren EMAS gemacht. So, ne? Citizen Phi hat jetzt vor einer Woche oder so angekündigt, dass sie ihr erfolgreichstes Quartal ever hatten als nachhaltige Firma. Könnte man vielleicht mit denen mal sprechen, wenn man was will. Ne? Aber man darf nicht vergessen, Künstler haben meistens Teams. Ja, da ist dann der Agent, da ist dann der Techniklieferant, ja, die dann in dem Lichtdesign arbeiten oder und so weiter und so weiter. Einige sind unabhängig von Firmen, die haben vielleicht dann die Spezialisten, aber sie können mit Firmen sich Angebote einholen. Manche sind aber auch verheiratet mit Firmen, so, ne? Und so ein Team, Never Change a Winning Team, ist nicht so einfach umzustellen, ja? Und wenn du dann halt sagst, du fragst halt in deinem Team nach und die sagen alle, das geht nicht oder es gibt keine Lösung oder ich habe keine Lieferanten oder nach der Pandemie mit so vielen Veranstaltungen, die verschoben wurden und neue, die hinzukamen, da waren die Leute froh, irgendeinen LKW zu bekommen, geschweige denn Elektro-LKW oder irgendwie sowas. Ne? Das heißt, ich will sie jetzt nicht zu sehr in Schutz nehmen. Man sollte natürlich schon als Künstler danach schauen. Aber es hängt halt immer von der Infrastruktur ab. Ja, und die müssen wir als Branche ändern. Ja, ein Künstler soll nicht darüber nachdenken müssen, wie kann ich jetzt 3 Kilo CO2 irgendwo einsparen. Das sollen die Firmen machen. Ja, wir müssen dann dafür sorgen, dass die Transporte dekarbonisiert sind. So, das ist unser Job. So, ja, und wir sollten dann mit den entsprechenden Politikern oder Herstellern oder sonst wie reden und nicht die Künstler. So, ne? Aber wie gesagt, die Verantwortung liegt irgendwie bei allen. Aber es gibt ein paar, die eindeutig mehr Verantwortung haben und auch mehr bewegen können als andere. Deswegen auch mit den Gästen. Also ich will überhaupt nicht die Verantwortung auf die Gäste, aber sie können halt Teil der Lösung werden. So, dazu gehört aber auch, dass wir die Infrastruktur herstellen. Es ist wichtig, also, ne, BP hat ja damals dann diesen Footprint tatsächlich promotet und in die Welt gebracht, so, ne? Nicht ohne Grund. Die wollten von sich und ihrer Verantwortung ablenken, um dann auf die Einzelnen, ne, denen ein schlechtes Gewissen zu machen und sagen, du bist schuld. Genau das, wie das der Lindner gerade gemacht hatte mit Wissing, ne? Nicht, das Ministerium ist schuld daran. Die Auto fahren, die sollten doch darauf achten, so, ne? Da muss man natürlich aufpassen. Aber man kann zumindest den Fans, die da draußen vielleicht zu dem nächsten Festival gehen, zumindest was an die Hand geben, wie sie selber aktiv werden können. Weil es ist ja beim Festival schwierig. Sie können weder das Line-up bestimmen, noch können sie den Techniker bestimmen, noch können sie die Technikfirma, noch können sie die Infrastruktur bestimmen, ne? Aber sie können nachhaltig anreisen und keine Sauerei hinterlassen. So, ne? Und beim Wacken funktioniert es. Die hatten wohl noch nie so einen sauberen Campingplatz wie dieses Jahr. Also insofern, Kommunikation funktioniert. Ja, und auch eben Community funktioniert. Ja, die haben ihren Holy Ground. Ja, ich meine, wie geil ist das denn, allein das Ding so zu bezeichnen und auch eben dieses Gefühl den Leuten zu geben. Es ist halt auch viel Lebensgefühl. Es ist ein Lebensgefühl, nicht nachhaltig zu sein, weil man seine Cola-Dose durch die Gegend werfen kann und weil es irgendwie leicht ist, an jeder Ecke seinen Kaffee zu kriegen und ja, so. Das ist das eine. So, ne? Es kann aber auch ein gutes Lebensgefühl sein, in einer Community zu sein, die eben anders tickt und sagt, also, wenn wir noch irgendwie unsere Kinder noch haben wollen, die vielleicht nicht den Arsch verbrannt kriegen, dann sollten wir vielleicht einen anderen Lebensstil führen. Und der kann genauso Spaß machen. Und man braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. Und man kann zu dem positiven Impact was beitragen. Ja? Und das ist ein tolles Lebensgefühl.
Das hast du uns alle Stichworte gegeben. Also ich habe auch die Fragen nochmal durchgeschaut und du hast sämtliche Fragen von uns beantwortet, weil das war so eine der letzten Fragen von mir gewesen. Ich schaue mal zu Merle. Hast du noch eine Frage? Nein, weil das war tatsächlich nochmal die Frage, was wir so machen können, sozusagen als normale KonzertbesucherInnen, die dann da draußen sind und irgendwo hingehen und da nachfragen können. Aber ja, wir sind am Ende. Also ich habe jetzt mal auf die Zeit auch geachtet irgendwie. Vielen Dank an dich, Stefan.
Gerne, gerne.
Hat Spaß gemacht. Wir haben wirklich konkrete Ansätze von dir bekommen, also was sozusagen zu verändern ist und was da geht. Da geht viel. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es einfach bekannter wird und wenn einfach mehr Leute wissen, was sie machen können und einfach das auch nachfragen. Also fragen, warum gibt es
das? Aber das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt, ne? Also was Fans machen können, neben nachhaltig anreisen und keine Umweltsauerei zu hinterlassen, ist Fragen stellen, ne? Also ist die Veranstaltung nachhaltig? Was macht ihr bei Energie? Ne? Also das ist auch bei meiner Branche oft so, dass das dann gesagt wird, von wegen, ja, bei Locations, ja, es fragt ja keiner nach, ne? Dann sagt ihr, na, warte mal. Also es ist schon so, dass wenn ich eine nachhaltige Veranstaltung planen würde, ich dich nicht anrufen würde, weil du hast keinen Ökostrom. Ja, also das ist, an dir geht Business vorbei. Und es ist auch so, dass, was man ja hier raushört, wenn ich jetzt anfragen würde, würde der ja doch nicht seine Location auf Ökostrom umstellen, nur weil der Lohmann gerne seinen Geburtstag da feiern würde mit Ökostrom. So, ne? Rufen da 10 Leute an, am nächsten Tag hat er Ökostrom. Das darf man nicht vergessen. Also das ist einfach nur ganz klar, wenn da jemand ein Sales Manager sitzt und 10 Leute fragen in einer Woche nach einer bestimmten Sache, nee, den Tag danach hat er das. Das ist sein Job.
Ich denke auch, der Markt, der tut da viel Gutes. Also das ist der Markt, der doch einen großen Einfluss hat. Und wenn die Nachfrage dann natürlich in die Richtung steigt.
Und das Nachhaken und das Nerven in dem Bereich oder auch ein Shitstorm kann da sehr hilfreich sein. Ne? Also Rock am Ring wird nie wieder ein rein männliches Line-up announcen.
Ja, also ja, gutes Ende auf jeden Fall. Ja, vielen Dank nochmal an dich, Stefan. Vielen Dank an dich, Merle. Hat Spaß gemacht danke mit schön. Euch.
Sehr interessantes Thema. Danke, Stefan.
Gerne, gerne.
Genau,
und danke, dass ihr nachfragt.
Ja, ich hätte fast gesagt, das ist unser Job, ne? Aber es ist unser Nebenjob sozusagen, aber wir fragen gern nach. Hat uns großen Spaß gemacht mit dir. Wie gesagt, alle da draußen, irgendwie alle ZuhörerInnen, also fragt nach. Das ist sozusagen das, was wir wollen von euch. Eben. Und wir sagen auch einfach mal machen. Das ist das Motto unseres Podcasts und wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen was damit an die Hand geben konnten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.